Teil 2.
Am anderen Tage trat Tede Haien mit seinem Sohn in das geräumige Zimmer des Deichgrafen. Die Wände waren mit glasurten Kacheln bekleidet, auf denen hier ein Schiff mit vollen Segeln oder ein Angler an einem Uferplatz, dort ein Rind, das kauend vor einem Bauernhause lag, dem Beschauer vergnügen konnten. Unterbrochen war diese dauerhafte Tapete durch ein mächtiges Wandbett mit jetzt zugeschobenen Türen und einen Wandschrank, der durch seine beiden Glastüren allerlei Porzellan und Silbergeschirr erblicken ließ. Neben der Tür zum anstoßenden Sessel war hinter einer Glasscheibe eine holländische Schlaguhr in die Wand gelassen. Der starke, etwas schlagfüßige Hauswirt saß am Ende des blankgescheuerten Tisches im Lehnstuhl auf seinem bunten Wollenpolster. Er hatte seine Hände über den Bauch gefaltet und starrte aus seinen runden Augen befriedigt auf das Gerippe einer fetten Ente. Gabel und Messer ruhten vor ihm auf dem Teller. »Guten Tag, Herr Deichgraf«, sagte Haien, und der Angeredete drehte langsam den Kopf und Augen zu ihm hin. »Ihr seid es, Tede«, entgegnete er, und der Stimme war die verzehrte fette Ente anzuhören. »Setzt euch, es ist ein gut Stück von euch zu mir herüber.« »Ich komme, Deichgraf«, sagte Tede Haien, indem er sich auf die an der Wand entlang laufende Bank dem anderen im Winkel gegenübersetzte. »Ihr habt Verdruss mit eurem Kleinknecht gehabt und seid mit meinem Jungen einig geworden, ihn an dessen Stelle zu setzen.« Der Deichgraf nickte. »Ja, ja, Tede. Aber was meint ihr mit Verdruss? Wir Marschleute haben, Gott tröst uns, was dagegen einzunehmen.« Und er nahm das vor ihm liegende Messer und klopfte wie liebkosend auf das Gerippe der armen Ente. »Das war mein Leibvogel«, setzte er behaglich lachend hinzu. »Sie fraß mir aus der Hand.« »Ich dachte«, sagte der alte Hain, das letzte überhörend, »der Bengel hätte euch Unheil im Stall gemacht.« »Unheil? Ja, Tede, freilich Unheil genug. Der dicke Mopsbraten hatte die Kälber nicht gebürmt, aber er lag volltrunken auf dem Heubogen und das Viehzeug schrie die ganze Nacht vor Durst, dass ich bis Mittag nachschlafen musste. Dabei kann die Wirtschaft nicht bestehen.« »Nein, Deichgraf, aber dafür ist keine Gefahr bei meinem Jungen.« Hauke stand, die Hände in den Seitentaschen, am Türpfosten, hatte den Kopf im Nacken und studierte an den Fensterrahmen ihm gegenüber. Der Deichgraf hatte die Augen zu ihm gehoben und nickte hinüber. »Nein, nein, Tede.« Und er nickte nun auch dem Alten zu. »Euer Hauke wird mir die Nachtruhe nicht verstören. Der Schulmeister hat's mir schon vor dem gesagt, der sitzt lieber vor der Rechentafel als vor einem Glas mit Branntwein.« Hauke hörte nicht auf diesen Zuspruch, denn Elke war in die Stube getreten und nahm mit ihrer leichten Hand die Reste der Speisen von dem Tisch, ihn mit ihren dunklen Augen flüchtig streifend. Da fielen seine Blicke auch auf sie. »Bei Gott und Jesus«, sprach er bei sich selber, »sie sieht auch so nicht dösig aus.« Das Mädchen war hinausgegangen. »Ihr wisset, Tede«, begann der Deichgraf wieder, »unser Herrgott hat mir einen Sohn versagt.« »Ja, Deichgraf, aber lasst euch das nicht kränken«, entgegnete der andere, »denn im dritten Gliede soll der Familienverstand ja verschleißen. Euer Großvater, das wissen wir noch alle, war einer, der das Land geschützt hat.« Der Deichgraf, nach einigem Besinnen, sah schier verdutzt aus. »Wie meint ihr das, Tede Haien?« sagte er und setzte sich in seinem Lehnstuhl auf. »Ich bin ja doch im dritten Gliede.« »Ja so, nicht für ungut, Deichgraf. Es geht nur so die Rede.« Und der hagere Tede Haien sah den alten Würdenträger mit etwas boshaften Augen an. Der aber sprach unbekümmert. »Ihr müsst euch von alten Weibern der gleichen Torheit nicht aufschwatzen lassen, Tede Haien. Ihr kennt nur meine Tochter nicht. Die rechnet mich selber dreimal um und um. Ich wollte nur sagen, euer Hauke wird außer im Felde auch hier in meiner Stube mit Feder oder Rechenstift so manches profitieren können, was ihm nicht schaden wird.« »Ja, ja, Deichgraf, das wird er. Da habt ihr völlig recht«, sagte der alte Hain und begann dann noch, einige Vergünstigungen bei dem Mietkontrakt sich auszubedingen, die abends vorher von seinem Sohne nicht bedacht waren. So sollte dieser, außer seinen leinenen Hemden, im Herbst auch noch 8 Paar wollene Strümpfe als Zugabe seines Lohnes genießen. So wollte er selbst ihn im Frühling 8 Tage bei der eigenen Arbeit haben und was dergleichen mehr war. Aber der Deichgraf war zu allem willig. Hauke Haien schien ihm eben der rechte Kleinknecht. »Nun Gott tröst dich, Junge«, sagte der Alte, da sie eben das Haus verlassen hatten, »wenn er dir die Welt klar machen soll.« Aber Hauke erwiderte ruhig, »lass er nur, Vater, es wird schon alles werden.« Und Hauke hatte so Unrecht nicht gehabt. Die Welt, oder was ihm die Welt bedeutete, wurde ihm klarer, je länger sein Aufenthalt in diesem Hause dauerte. Vielleicht umso mehr, je weniger ihm eine überlegene Einsicht zu Hilfe kam und je mehr er auf seine eigene Kraft angewiesen war, mit der er sich von jeher beholfen hatte. Einer freilich war im Hause, für den er nicht der Rechte zu sein schien. Das war der Großknecht, Ole Peters, ein tüchtiger Arbeiter und ein maulfertiger Geselle. Ihm war der träge, aber dumme und stämmige Kleinknecht von vorhin besser nach seinem Sinn gewesen, dem er ruhig die Tonne Hafer auf den Rücken hatte laden und den er nach Herzenslust hatte herumstoßen können. Dem noch stilleren, aber ihn geistig überragenden Hauke vermochte er in solcher Weise nicht beizukommen. Er hatte eine gar zu eigene Art, ihn anzublicken. Trotzdem verstand er es, Arbeiten für ihn auszusuchen, die seinem noch nicht gefesteten Körper hätten gefährlich werden können, und Hauke, wenn der Großknecht sagte, da hättest du den dicken Nissen nur sehen sollen, dem ging es von der Hand, fasste nach Kräften an und brachte es, wenn auch mit Mühsal, doch zu Ende. Ein Glück war es für ihn, dass Elke selbst oder durch ihren Vater das meistens abzustellen wusste. Man mag wohl fragen, was mitunter ganz fremde Menschen aneinander bindet. Vielleicht, sie waren beide geborene Rechner, und das Mädchen konnte ihren Kameraden in der groben Arbeit nicht verderben sehen. Der Zwiespalt zwischen Groß- und Kleinknecht wurde auch im Winter nicht besser, als nach Martini die verschiedenen Deichrechnungen zur Revision eingelaufen waren. Es war an einem Maiabend, aber es war Novemberwetter. Von drinnen im Hause hörte man draußen hinterm Deich die Brandung donnern. »He, Hauke«, sagte der Hausherr, »komm herein, nun magst du weisen, ob du rechnen kannst.« »Uns wert«, entgegnete dieser, denn so nennen hier die Leute ihre Herrschaft, »ich soll aber erst das Jungvieh füttern.« »Elke«, rief der Deichgraf, »wo bist du, Elke? Geh zu Ole und sag ihm, er sollte das Jungvieh füttern. Hauke soll rechnen.« Und Elke eilte in den Stall und machte dem Großknecht die Bestellung, der eben damit beschäftigt war, das über Tag gebrauchte Pferdegeschirr wieder an seinen Platz zu hängen. Ole Peters schlug mit einer Trense gegen den Ständer, neben dem er sich beschäftigte, als wolle sie kurz und klein haben. »Hol der Teufel den verfluchten Schreiberknecht!« Sie hörte die Worte noch, bevor sie die Stalltür wieder geschlossen hatte. »Nun«, frug der Alte, als sie in die Stube trat. »Ole wollte es schon besorgen«, sagte die Tochter, ein wenig sich die Lippen beißend, und setzte sich Hauke gegenüber auf einen grob geschnitzten Holzstuhl, wie sie hier noch derzeit an Winterabenden im Hause selbst gemacht wurden. Sie hatte aus einem Schubkasten einen weißen Strumpf mit rotem Vogelmuster genommen, an dem sie nun weiter strickte. Die langbeinigen Kreaturen darauf mochten Reiher oder Störche bedeuten sollen. Hauke saß ihr gegenüber, in seine Rechnerei vertieft. Der Deichgraf selbst ruhte in seinem Lehnstuhl und blinzelte schläfrig nach Haukes Feder. Auf dem Tisch brannten wie immer im Deichgrafenhause zwei Unschlittkerzen, und vor den beiden in Blei gefassten Fenstern waren von außen die Läden vorgeschlagen und von innen zugeschoben. Mochte der Wind nun poltern, wie er wollte. Mitunter hob Hauke seinen Kopf von der Arbeit und blickte einen Augenblick nach den Vogelstrümpfen oder nach dem schmalen, ruhigen Gesicht des Mädchens. Da tat es aus dem Lehnstuhl plötzlich einen lauten Schnarcher, und ein Blick und ein Lächeln flog zwischen den beiden jungen Menschen hin und wieder. Dann folgte allmählich ein ruhigeres Atmen. Man konnte wohl ein wenig plaudern. Hauke wusste nur nicht, was. Als sie aber das Strickzeug in die Höhe zog und die Vögel sich nun in ihrer ganzen Länge zeigten, flüsterte er über den Tisch hinüber, »Wo hast du das gelernt, Elke?« »Was gelernt?« frug das Mädchen zurück. »Das Vogelstricken«, sagte Hauke. »Das? Von Trin Jans, draußen am Deich. Sie kann allerlei. Sie war vor Zeiten einmal bei meinem Großvater hier im Dienst.« »Da warst du wohl aber noch nicht geboren«, sagte Hauke. »Ich denk wohl nicht. Aber sie ist noch oft ins Haus gekommen.« »Hat denn die Vögel gern?« frug Hauke. »Ich meint, sie hielt es nur mit den Katzen.« Elke schüttelte den Kopf. »Sie zieht ja Enten und verkauft sie. Aber im vorigen Frühjahr, als du den Angora totgeschlagen hattest, sind ihr hinten im Stall die Ratten dazwischen gekommen. Nun will sie sich vorn am Hause einen anderen bauen.« »So«, sagte Hauke und zog einen leisen Pfiff durch die Zähne. »Dazu hat sie von der Geest sich Lehm und Steine hergeschleppt.« »Aber dann kommt sie in den Binnenweg. Hat sie denn Konzession?« »Weiß ich nicht«, meinte Elke. aber er hatte das letzte Wort so laut gesprochen, dass der Deichgraf aus seinem Schlummer auffuhr. »Was? Konzession?« frug er und sah fast wild von einem zu der anderen. »Was soll die Konzession?« Als aber Hauke ihm dann die Sache vorgetragen hatte, klopfte er ihm lachend auf die Schulter. »Ei was, der Binnenweg ist breit genug. Gott tröst, den Deichgrafen sollte sich auch noch um Entenstelle kümmern.« Hauke fiel es aufs Herz, dass er die Alte mit ihren jungen Enten den Ratten sollte preisgegeben haben, und er ließ sich mit dem Einwand abfinden. »Aber uns wehrt«, begann er wieder. »Es tät wohl dem und jenem ein kleiner Zwicker gut, und wolltet ihr ihn nicht selber greifen, so zwicket den Gevollmächtigten, der auf die Deichordnung passen soll.« »Wie, was sagt der Junge?« Und der Deichgraf setzte sich vollends auf, und Elke ließ ihren künstlichen Strumpf sinken und wandte das Ohr hinüber. »Ja, uns wehrt«, fuhr Hauke fort, »ihr habt doch schon die Frühlingsschau gehalten. Aber trotzdem hat Peter Jansen auf seinem Stück das Unkraut auch noch nicht gebuscht. Im Sommer werden die Stieglitzer da wieder lustig um die roten Distelblumen spielen, und dicht daneben, ich weiß nicht, wem es gehört, ist an der Außenseite eine ganze Wiege in dem Deich. Bei schönem Wetter liegt es immer voll von kleinen Kindern, die sich darin wälzen. Aber Gott bewahr uns vor Hochwasser.« Die Augen des alten Deichgrafen waren immer größer geworden. »Und dann?« sagte Hauke wieder. »Was dann noch, Junge?« frug der Deichgraf. »Bist du noch nicht fertig?« Und es klang, als sei der Rede seines Kleinknechts ihm schon zu viel geworden. »Ja, dann uns wehrt«, sprach Hauke weiter, »ihr kennt die dicke Folina, die Tochter vom Gevollmächtigten Harders, dem er ihres Vaters Pferde aus der Fenne holt, wenn sie nur eben mit ihren runden Waden auf der alten gelben Stute sitzt. Hü hopp, so geht's allemal schräg an der Dossierung den Deich hinan.« Hauke bemerkte erst jetzt, dass Elke ihre klugen Augen auf ihn gerichtet hatte und leise ihren Kopf schüttelte. Er schwieg, aber ein Faustschlag, den der Alte auf den Tisch tat, dröhnte ihm in die Ohren. »Da soll das Wetter dreinschlagen«, rief er, und Hauke erschrak beinahe über die Bärenstimme, die plötzlich hier hervorbrach. »Zur Brüche! Notier mir das dicke Mensch, zur Brüche! Hauke, die Dirne hat mir im letzten Sommer 3 junge Enten weggefangen. Ja, ja, notier nur«, wiederholte er, als Hauke zögerte. »Ich glaub sogar, es waren 4. »Ei, Vater«, sagte Elke, »war es nicht die Otter, die die Enten nahm?« »Eine große Otter«, rief der Alte schnaufend. »Werd doch die dicke Folina und eine Otter auseinander kennen.« »Nein, nein, 4 Enten, Hauke. Aber was du im Übrigen schwatzest, der Herr Oberdeichgraf und ich, nachdem wir zusammen in meinem Hause hier gefrühstückt hatten, sind im Frühjahr an deinem Unkraut und an deiner Wiege vorbeigefahren und haben's doch nicht sehen können. Ihr beide aber«, und er nickte ein zweites Mal bedeutsam gegen Hauke und seine Tochter, »danket Gott, dass ihr nicht Deichgraf seid. 2 Augen hat man nur, und mit 100 soll man sehen. Nimm nur die Rechnung über die Bestickungsarbeiten, Hauke, und sieh sie nach. Die Kerls rechnen oft zu liederlich.« Dann lehnte er sich wieder in seinen Stuhl zurück, ruckte den schweren Körper ein paar Mal und überließ sich dem sorgenlosen Schlummer. Dergleichen wiederholte sich an manchem Abend. Hauke hatte scharfe Augen und unterließ es nicht, wenn sie beisammen saßen, das eine oder andere von schädlichem Tun oder Unterlassen in Deichsachen dem Alten vor die Augen zu rücken. Und da dieser sie nicht immer verschließen konnte, so kam unversehens ein lebhafterer Geschäftsgang in die Verwaltung, und die, welche früher im alten Schlendrian fortgesündigt hatten und jetzt unerwartet ihren Frevlen oder faulen Fingern geköpft fühlten, sahen sich unwillig und verwundert um, woher die Schläge denn gekommen seien. Und Ole, der Großknecht, säumte nicht, möglichst weit die Offenbarung zu verbreiten und dadurch gegen Hauke und seinen Vater, der doch die Mitschuld tragen musste, in diesen Kreisen einen Widerwillen zu erregen. Die anderen aber, welche nicht getroffen waren oder denen es um die Sache selbst zu tun war, lachten und hatten ihre Freude, dass der Junge den Alten doch einmal etwas im Trab gebracht habe. Schad nur, sagten sie, dass der Bengel nicht den gehörigen Klei unter den Füßen hat. Das gäbe später sonst einmal wieder einen Deichgrafen, wie vor dem sie dagewesen sind. Aber die paar Demat seines Alten, die täten's denn doch nicht. Als im nächsten Herbst der Herr Amtmann und Oberdeichgraf zur Schauung kam, sah er sich dem alten Tede Volkerts von oben bis unten an, während dieser ihn zum Frühstück nötigte. »Wahrhaftig, Deichgraf«, sagte er, »ich dacht's mir schon. Ihr seid in der Tat um ein halbstieg Jahre jünger geworden. Ihr habt mir diesmal mit all euren Vorschlägen warm gemacht, wenn wir mit alledem nur heute fertig werden.« wird schon, gestrenger Herr Oberdeichgraf«, erwiderte der Alte schmunzelnd. »Der Gansbraten da wird schon die Kräfte stärken. Ja, Gott sei Dank, ich bin noch allzeit frisch und munter.« Er sah sich in der Stube um, ob auch nicht etwa Hauke um die Wege sei. Dann setzte er in würdevoller Ruhe noch hinzu, »so hoffe ich zu Gott, noch meines Amtes ein paar Jahre in Segen warten zu können.« »Und darauf, lieber Deichgraf«, erwiderte sein Vorgesetzter sich erheben, »wollen wir dieses Glas zusammentrinken.« Elke, die das Frühstück bestellt hatte, ging eben, während die Gläser aneinander klangen, mit leisem Lachen aus der Stubentür. Dann holte sie eine Schüssel Abfall aus der Küche und ging durch den Stall, um es vor der Außentür dem Federvieh vorzuwerfen. Im Stall stand Hauke Hain und steckte den Kühen, die man der argen Witterung wegen schon jetzt hatte heraufnehmen müssen, mit der Furke Heu in ihre Raufen. Als er aber das Mädchen kommen sah, stieß er die Furke auf den Grund. »Nu, Elke«, sagte er. Sie blieb stehen und nickte ihm zu. »Ja, Hauke, aber eben hättest du drin sein müssen. Meinst du, warum denn, Elke?« »Der Herr Oberdeichgraf hat den Wirt gelobt.« »Den Wirt? Was tut das mir?« »Nein, ich meine, den Deichgrafen hat er gelobt.« Ein dunkles Rot flog über das Gesicht des jungen Menschen. »Ich weiß wohl«, sagte er, »wohin du damit segeln willst.« »Werd nur nicht rot, Hauke. Du warst es ja doch eigentlich, den der Oberdeichgraf lobte.« Hauke sah sie mit halbem Lächeln an. »Auch du doch, Elke«, sagte er. Aber sie schüttelte den Kopf. »Nein, Hauke, als ich allein der Helfer war, da wurden wir nicht gelobt. Ich kann ja auch nur rechnen. Du aber siehst draußen alles, was der Deichgraf doch wohl selber sehen sollte. Du hast mich ausgestochen.« »Ich hab das nicht gewollt, dich am mindesten«, sagte Hauke zaghaft, und er stieß den Kopf einer Kuh zur Seite. »Komm, Rotbund, friss mir nicht die Furke auf, du sollst ja alles haben.« »Denk nur nicht, dass mir's leid tut, Hauke«, sagte nach kurzem Sinn das Mädchen, »das ist ja Mannessache.« Da streckte Hauke ihr den Arm entgegen. »Elke, gib mir die Hand drauf.« Ein tiefes Rot schoss unter die dunklen Brauen des Mädchens. »Warum? Ich lüg ja nicht«, rief sie. Hauke wollte antworten, aber sie war schon zum Stall hinaus und er stand mit seiner Furke in der Hand und hörte nur, wie draußen die Enten und Hühner um sie schnatterten und krähten. Es war im Januar von Haukes drittem Dienstjahre, als ein Winterfest gehalten werden sollte. Eisboseln nennen sie es hier. Ein ständiger Frost hatte beim Ruhen der Küstenwinde alle Gräben zwischen dem Fennen mit einer festen, ebenen Kristallfläche belegt, so dass die zerschnittenen Landstücke nun eine weite Bahn für das Werfen der kleinen, mit Blei ausgegossenen Holzkugeln bildeten, womit das Ziel erreicht werden sollte. Tag aus, Tag ein wehte ein leichter Nordost. Alles war schon in Ordnung. Die Geestleute in dem zu Osten über den Marsch belegenen Kirchendorf, die im vorigen Jahre gesiegt hatten, waren zum Wettkampf gefordert und hatten angenommen. Von jeder Seite waren 9 Werfer aufgestellt. Auch der Obmann und die Krettler waren gewählt. Zu letzteren, die bei Streitfällen über einen zweifelhaften Wurf miteinander zu verhandeln hatten, wurden alle Zeit Leute genommen, die ihre Sache ins beste Licht zu rücken verstanden. Am liebsten Burschen, die außer gesummen Menschenverstand auch noch ein lustiges Mundwerk hatten. Dazu gehörte vor allem Ole Peters, der Großknecht des Deichgrafen. »Werft nur wie die Teufel«, sagt er, »das Schwatzen tue ich schon umsonst.« Es war gegen Abend vor dem Festtag. In der Nebenstube des Kirchspielkrugs, droben auf der Geest, war eine Anzahl von Werfern erschienen, um über die Aufnahme einiger zuletzt noch Angemeldeten zu beschließen. Hauke Hain war auch unter diesen. Er hatte erst nicht wollen, obschon er seine wurfgeübten Arme sich wohl bewusst war. Aber er fürchtete, durch Ole Peters, der einen Ehrenposten in dem Spiel bekleidete, zurückgewiesen zu werden. Die Niederlage wollte er sich sparen. Aber Elke hatte ihm noch in der 11. Stunde den Sinn gewandt. »Er wird's nicht wagen, Hauke«, hatte sie gesagt. »Er ist ein Tagelöhnerssohn. Dein Vater haut Kuh und Pferd und ist dazu der klügste Mann im Dorf.« »Aber wenn es dennoch fertig bringt?« Sie sah ihn halb lächelnd aus ihren dunklen Augen an. »Dann«, sagte sie, »soll er sich den Mund wischen, wenn er abends mit seines Wirtstochter zu tanzen denkt.« Da hatte Hauke ihr mutig zugenickt. Nun standen die jungen Leute, die noch in das Spiel hinein wollten, frierend und fußtrampelnd vor dem Kirchspielskrug und sahen nach der Spitze des aus Felsblöcken gebauten Kirchturms hinauf, neben dem das Krughaus lag. Des Pastors Tauben, die sich im Sommer auf den Feldern des Dorfes nährten, kamen eben von den Höfen und Scheuern der Bauern zurück, wo sie sich jetzt ihre Körner gesucht hatten, und verschwanden unter den Schindeln des Turmes, hinter welcher sie ihre Nester hatten. Im Westen, über dem Haff, stand ein glühendes Abendrot. »Wird gut Wetter morgen«, sagte einer der jungen Burschen und begann heftig auf- und abzuwandern. »Aber kalt, kalt!« Ein zweiter, als er keine Taube mehr fliegen sah, ging in das Haus und stellte sich horchend neben die Tür der Stube, aus der jetzt ein lebhaftes Durcheinanderreden herausscholl. Auch des Deichgrafen Kleinknecht war neben ihn getreten. »Hör, Hauke«, sagte er zu diesem, »nun schreien sie um dich.« Und deutlich hörte man von drinnen Ole Peters knarrende Stimme. »Kleinknechte und Jungs gehören nicht dazu.« »Komm«, flüsterte der andere und suchte Hauke am Rockärmel an die Stubentür zu ziehen. »Hier kannst du lernen, wie hoch sie dich taxieren.« Aber Hauke riss sich los und ging wieder vor das Haus. »Sie haben uns nicht ausgesperrt, damit wir es hören sollen«, rief er zurück. Vor dem Hause stand der dritte der Angemeldeten. »Ich fürcht, mit mir hat's einen Haken«, rief er ihm entgegen. »Ich hab kaum 18 Jahre. Wenn sie nur den Taufschein nicht verlangen, dich, Hauke, wird dein Großknecht schon herauskreteln.« »Ja, heraus«, brummte Hauke und schleuderte mit dem Fuße einen Stein über den Weg. »Nun nicht hinein.« Der Lärm in der Stube wurde stärker. Dann, allmählich, trat eine Stille ein. Die draußen hörten wieder den leisen Nordost, der sich oben an der Kirchturmspitze brach. Der Horcher trat wieder zu ihnen. »Wen hatten Sie da drin?« frug der 18-Jährige. »Den da«, sagte jener und wies auf Hauke. Ole Peters wollte ihn zum Jungen machen, aber alle schrien dagegen. »Und sein Vater hat Vieh und Land«, sagte Jess Hansen. »Ja, Land«, rief Ole Peters, »dass man auf 13 Karren wegfahren kann.« Zuletzt kam Ole Hensen. »Still da«, schrie er, »ich will's euch lehren. Sagt nur, wer ist der erste Mann im Dorf?« Da schwiegen sie erst und schienen sich zu besinnen. Dann sagte eine Stimme, »Das ist doch wohl der Deichgraf.« Und alle anderen riefen, »Nun ja, unserthalb der Deichgraf.« »Und wer ist denn der Deichgraf?« rief Ole Hensen wieder. »Aber nun bedenkt euch recht.« Da begann einer leis zu lachen und dann wieder einer, bis zuletzt nichts in der Stube war als lauter Lachen. »Nun, so ruft ihn«, sagte Ole Hensen. »Ihr wollt doch nicht den Deichgrafen vor die Tür stoßen.« »Ich glaub, sie lachen noch.« Aber Ole Peters Stimme war nicht mehr zu hören, schloss der Bursche seinen Bericht. Fast in demselben Augenblicke wurde drinnen im Hause die Stubentür aufgerissen und »Hauke, Hauke Hein«, rief es laut und fröhlich in die kalte Nacht hinaus. Da trabte Hauke in das Haus und hörte nicht mehr, wer denn der Deichgraf sei. Was in seinem Kopf brütete, hat indessen niemand wohl erfahren. Als er nach einer Weile sich dem Hause seiner Herrschaft nahte, sah er Elke drunten am Heck der Auffahrt stehen. Das Mondlicht schimmerte über die unermessliche, weißbereifte Weidenfläche. »Stehst du hier, Elke?« frug er. Sie nickte nur. »Was ist geworden?« sagte sie. »Hat er's gewagt?« »Was sollt er nicht? Nun, und?« »Ja, Elke, ich darf es morgen doch versuchen.« »Gute Nacht, Hauke.« Und sie lief flüchtig in die Werft hinan und verschwand im Hause. Langsam folgte er ihr. Auf der weiten Weidefläche, die sich zu Osten an der Landseite des Deiches entlang zog, sah man am Nachmittag darauf eine dunkle Menschenmasse, bald unbeweglich stille stehen, bald, nachdem zweimal eine hölzerne Kugel aus derselben über den durch die Tagessonne jetzt von Reif befreiten Boden hingeflogen war, abwärts von den hinter ihr liegenden langen und niedrigen Häusern allmählich weiterrücken. Die Parteien der Eisbosler in der Mitte, umgeben von Alt und Jung, was mit ihnen, sei es in jenen Häusern oder in denen droben auf der Geest Wohnung oder Verbleib hatte. Die älteren Männer in langen Röcken, bedächtig aus kurzen Pfeifen rauchend, die Weiber in Tüchern und Jacken, auch wohl Kinder an den Händen ziehend oder auf den Armen tragend. Aus den gefrorenen Gräben, welche allmählich überschritten wurden, funkelte durch die scharfen Schilfspitzen der bleiche Schein der Nachmittagssonne. Es fror mächtig. Aber das Spiel ging unablässig vorwärts und alle Augen verfolgten immer wieder die fliegende Kugel. Denn an ihr hing heute für das ganze Dorf die Ehre des Tages. Der Kretler der Parteien trug hier einen weißen, bei den Gestleuten einen schwarzen Stab mit eiserner Spitze. Wo die Kugel ihren Lauf geendet hatte, wurde dieser, je nachdem unter schweigender Anerkennung oder dem Hohngelächter der Gegenpartei, in den gefrorenen Boden eingeschlagen, und wessen Kugel zuerst das Ziel erreichte, der hatte für seine Partei das Spiel gewonnen. Gesprochen wurde von all den Menschen wenig. Nur wenn ein Kapitalwurf geschah, hörte man wohl einen Ruf der jungen Männer oder Weiber, oder von den Alten einer nahm seine Pfeife aus dem Mund und klopfte damit unter ein paar guten Worten den Werfer auf die Schulter. »Das war ein Wurf«, sagte Zacharies und warf sein Weib aus der Luke. Oder »So warf dein Vater auch. Gott tröst ihn in der Ewigkeit«, oder was sie sonst für Gutes sagten. Bei seinem ersten Wurfe war das Glück nicht mit Hauke gewesen. Als er eben den Arm hinten ausschwang, um die Kugel fortzuschleudern, war eine Wolke von der Sonne fortgezogen, die sie vorhin bedeckt hatte, und diese traf mit ihrem vollen Strahl in seine Augen. Der Wurf wurde zu kurz, die Kugel fiel auf einen Graben und blieb im Bummeis stecken.
Gilt nicht, Hauke noch einmal«, riefen seine Partner.
Aber der Kretler der Gestleute sprang dagegen auf.
»Muss wohl gelten, geworfen ist geworfen. Ole, Ole Peters«, schrie die Marschjugend. »Wo ist Ole, wo zum Teufel steckt er?«
Aber er war schon da. »Schreit nur nicht so. Soll Hauke wo geflickt werden? Ich dacht's mir schon.«
»Ei was, Hauke muss noch einmal werfen. Nun zeig, dass du das Maul am rechten Fleck hast.«
»Das hab ich schon«, rief Ole und trab dem Gestkretler gegenüber und redete einen Haufen Galimathias aufeinander. Aber die Spitzen und Schärfen, die sonst aus seinen Worten blitzten, waren diesmal nicht dabei. Ihm zur Seite stand das Mädchen mit den Rätselbrauen und sah scharf aus zornigen Augen auf ihn hin. Aber reden durfte sie nicht, denn die Frauen hatten keine Stimme in dem Spiel.
»Du leierst Unsinn«, rief der andere Kretler, »weil dir der Sinn nicht dienen kann. Sonne, Mond und Sterne sind für uns alle gleich und alle Zeit am Himmel. Der Wurf war ungeschickt und alle ungeschickten Würfe gelten.«
So redeten sie noch eine Weile gegeneinander. Aber das Ende war, dass nach Bescheid des Obmanns Hauke seinen Wurf nicht wiederholen durfte.
»Vorwärts«, riefen die Gestleute, und ihr Kretler zog den schwarzen Stab aus dem Boden und der Werfer trat auf seinen Nummernruf dort an und schleuderte die Kugel vorwärts.
Als der Großknecht des Deichgrafen dem Wurfe zusehen wollte, hatte er an Elke Volkerts vorbei müssen. »Wem zuliebe ließest du heute deinen Verstand zu Hause?«, raunte sie ihm zu. Da sah er sie fast grimmig an, und aller Spaß war aus seinem breiten Gesicht verschwunden.
»Dir zulieb«, sagte er, »denn du hast deinen auch vergessen.« »Geh nur, ich kenne dich, Ole Peters«, erwiderte das Mädchen sich hoch aufrichtend.
Er aber kehrte den Kopf ab und tat, als habe er es nicht gehört. Und das Spiel und der schwarze und der weiße Stab gingen weiter. Als Hauke wieder am Wurf war, flog seine Kugel schon so weit, dass das Ziel, die große weiß gekalkte Tonne, klar in Sicht kam. Er war jetzt ein fester junger Kerl, und Mathematik und Wurfkunst hatte er täglich während seiner Knabenzeit getrieben.
»Oho, Hauke«, rief es aus dem Haufen.
»Das war ja, als habe der Erzengel Michael selbst geworfen.« Eine alte Frau mit Kuchen und Branntwein drängte sich durch den Haufen zu ihm. Sie schenkte ein Glas voll und bot es ihm. »Komm«, sagte sie, »wir wollen uns vertragen. Das heut ist besser, als da du mir die Katze totschlugst.« Als er sie ansah, erkannte er, dass es Trinians war. »Ich dank dir, Alte«, sagte er, »aber ich trink das nicht.« Er griff in seine Tasche und drückte ihr ein frisch geprägtes Markstück in die Hand. »Nimm das und trink selber das Glas aus Trin, so haben wir uns vertragen.«
»Hast recht, Hauke«, erwiderte die Alte, indem sie seiner Anweisung folgte.
»Hast recht, das ist auch besser für ein altes Weib wie ich.«
»Wie geht's mit deinen Enten?«, rief er ihr noch nach, als sie sich schon mit ihrem Korbe fortmachte.
Aber sie schüttelte nur den Kopf, ohne sich umzuwenden, und patschte mit ihren alten Händen in die Luft.
»Nichts, nichts, Hauke, da sind zu viele Ratten in euren Gräben.«
»Gott tröst mich,
Man muss sich anders nähren. Und somit drängte sie sich in den Menschenhaufen und bot wieder ihren Schnaps und ihre Honigkuchen an. Die Sonne war endlich schon hinter den Deich hinabgesunken. Statt ihrer glimmte ein rot-violetter Schimmer empor. Mitunter flogen schwarze Krähen vorüber und waren auf Augenblicke wie vergoldet. Es wurde Abend. Auf den Fennen aber rückte der dunkle Menschentrupp noch immer weiter von den schwarzen, schon fernliegenden Häusern nach der Tonne zu. Ein besonders tüchtiger Wurf musste sie jetzt erreichen können. Die Marschleute waren an der Reihe, Hauke sollte werfen. Die kreidige Tonne zeichnete sich weiß in dem breiten Abendschatten, der jetzt von dem Deiche über die Fläche fiel. »Die werdet ihr uns diesmal wohl noch lassen«, rief einer von den Gestleuten, denn es ging scharf her. Sie waren um mindestens ein Halbstieg Fuß im Vorteil. Die hagere Gestalt des Genannten trat eben aus der Menge. Die grauen Augen sahen aus dem langen Friesengesicht vorwärts nach der Tonne. In der herabhängenden Hand lag die Kugel. »Der Vogel ist ja wohl zu groß«, hörte er in diesem Augenblicke Ole Peters Knarrstimme dicht vor seinen Ohren. »Sollen wir ihn um einen grauen Topf vertauschen?« Hauke wandte sich und blickte ihn mit festen Augen an. »Ich werfe für die Marsch«, sagte er. »Wohin gehörst denn du?« »Ich denke auch dahin. Du wirfst doch wohl für Elke Volkerts.« »Beiseit«, schrie Hauke und stellte sich wieder in Positur. Aber Ole drängte mit dem Kopf noch näher auf ihn zu. Da plötzlich, bevor noch Hauke selber etwas dagegen unternehmen konnte, packte den Zudringlichen eine Hand und riss ihn rückwärts, dass der Bursche gegen seinen lachenden Kameraden taumelte. Es war keine große Hand gewesen, die das getan hatte, denn als Hauke flüchtig den Kopf wandte, sah er neben sich Elke Volkerts ihren Ärmel zurechtzupfen und die dunklen Brauen standen ihr wie zornig in dem heißen Antlitz. Da flog es wie eine Stahlkraft in Haukes Arm. Er neigte sich ein wenig, er wiegte die Kugel ein paar Mal in der Hand, dann holte er aus und eine Todesstille war auf beiden Seiten. Alle Augen folgten der fliegenden Kugel, man hörte ihr Sausen, wie sie die Luft durchschnitt. Plötzlich, schon weit vom Wurfplatz, verdeckten sie die Flügel einer Silbermöwe, die ihren Schrei ausstoßend vom Deich herüberkam. Zugleich aber hörte man es in der Ferne an die Tonne klatschen. »Hurra für Hauke!« rief die Marschleute. Und lärmend ging es durch die Menge. »Hauke, Hauke Hain hat das Spiel gewonnen!« Der aber, da ihn alle dicht umdrängten, hatte seitwärts nur nach einer Hand gegriffen. Auch da sie wieder riefen. »Was stehst du, Hauke? Die Kugel liegt ja in der Tonne!« nickte er nur und ging nicht von der Stelle. Erst als er fühlte, dass sich die kleine Hand fest an die seine schloss, sagte er, »Ihr mögt schon recht haben. Ich glaube, ich hab gewonnen.« Dann strömte der ganze Trupp zurück und Elke und Hauke wurden getrennt und von der Menge auf dem Weg zum Kruge fortgerissen, der eines Deichgrafen Werfte nach der Geest hinaufbog. Hier aber entschlüpften beide dem Gedränge und während Elke auf ihre Kammer ging, stand Hauke hinten vor der Stalltür auf der Werfte und sah, wie der dunkle Menschentrupp allmählich nach dort hinaufwanderte, wo im Kirchenspielskrug ein Raum für die Tanzenden bereitstand. Das Dunkel breitete sich allmählich über die weite Gegend. Es wurde immer stiller um ihn her, nur hinter ihm im Stalle regte sich das Vieh. Oben von der Geest her glaubte er schon das Pfeifen der Klarinetten aus dem Kruge zu vernehmen. Da hörte er um die Ecke des Hauses das Rauschen eines Kleides und kleine feste Schritte gingen den Fußsteig hinab, der durch die Fennen nach der Geest hinaufführte. Nun sah er auch im Dämmer die Gestalt dahinschreiten und sah, dass es Elke war. Sie ging auch zum Tanze nach dem Krug. Das Blut schoss ihm in den Hals hinauf. Sollte er ihr nicht nachlaufen und mit ihr gehen? Aber Hauke war kein Held den Frauen gegenüber. Mit dieser Frage sich beschäftigend blieb er stehen, bis sie im Dunkel seinem Blick entschwunden war. Dann, als die Gefahr, sie einzuholen, vorüber war, ging auch er denselben Weg, bis er droben den Krug bei der Kirche erreicht hatte und das Schwatzen und Schreien der vor dem Hause und auf dem Flur sich Drängenden und das Schrillen der Geigen und Klarinetten betäubend ihn umrauschte. Unbeachtet drückte er sich in den Gildesaal. Er war nicht groß und so voll, dass man kaum einen Schritt weit vor sich hinsehen konnte. Schweigend stellte er sich an den Türpfosten und blickte in das unruhige Gewimmel. Die Menschen kamen ihm wie Narren vor. Er hatte auch nicht zu sorgen, dass jemand noch an den Kampf des Nachmittags dachte und wer vor einer Stunde erst das Spiel gewonnen hatte. Jeder sah nur auf seine Dirne und drehte sich mit ihr im Kreis herum. Seine Augen suchten nur die eine, und endlich dort. Sie tanzte mit ihrem Vetter, dem jungen Deichgevollmächtigten. Aber schon sah er sie nicht mehr, nur andere Dirnen aus Marsch und Geest, die ihn nicht kümmerten. Dann schnappten Violinen und Klarinetten plötzlich ab, und der Tanz war zu Ende, aber gleich begann auch schon ein anderer. Hauke flog es durch den Kopf. Ob denn Elke ihm auch Wort halten, ob sie nicht mit Ole Peters ihm vorbeitanzen werde? Fast hätte er einen Schrei bei dem Gedanken ausgestoßen. Dann? Ja, was wollte er dann? Aber sie schien bei diesem Tanze gar nicht mitzuhalten. Und endlich ging auch der zu Ende und ein anderer, ein Zweitritt, der eben erst hier in Mode gekommen war, folgte. Wie rasend setzte die Musik ein, die jungen Kerle stürzten zu den Dirnen, die Lichter an den Wänden flirrten. Hauke reckte sich fast den Hals aus, um die Tanzenden zu erkennen, und dort, im dritten Paare, das war Ole Peters, aber wer war die Tänzerin? Ein breiter Marschbursche stand vor ihr und deckte ihr Gesicht. Doch der Tanz raste weiter, und Ole mit seiner Partnerin drehte sich heraus. Vor Lina Harders, rief Hauke fast laut und seufzte dann gleich wieder erleichtert auf. Aber wo blieb Elke? Hatte sie keinen Tänzer oder hatte sie alles ausgeschlagen, weil sie nicht mit Ole hatte tanzen wollen? Und die Musik setzte wieder ab und ein neuer Tanz begann, aber wieder sah er Elke nicht. Doch dort kam Ole, noch immer die dicke Vollina in den Armen. Nun, sagte Hauke, da wird Jesardas mit seinen 25 Demat auch wohl bald aufs Altenteil müssen. Aber wo ist Elke? Er verließ seinen Türpfosten und drängte sich weiter in den Saal hinein, da stand er plötzlich vor ihr, die mit einer älteren Freundin in einer Ecke saß. »Hauke«, rief sie mit ihrem schmalen Antlitz zu ihm aufblickend, »bist du hier? Ich sah dich doch nicht tanzen.« »Ich tanzte auch nicht«, erwiderte er. »Weshalb nicht, Hauke?« Und sich halb erhebend setzte sie hinzu, »willst du mit mir tanzen? Ich habe es Ole Peters nicht gegönnt, der kommt nicht wieder.« Aber Hauke machte keine Anstalt. »Ich danke, Elke«, sagte er. »Ich verstehe das nicht gut genug. Sie könnten über dich lachen und dann...« Er stockte plötzlich und sah sie nur aus seinen grauen Augen herzlich an, als ob er es ihnen überlassen müsse, das Übrige zu sagen. »Was meinst du, Hauke?« frug sie leise. »Ich mein, Elke, es kann jedoch der Tag nicht schöner für mich ausgehen, als es schon getan hat.« »Ja«, sagte sie, »du hast das Spiel gewonnen.« »Elke«, mahnte er, »kaum hörbar.« Da schlug ihr eine heiße Lohe in das Angesicht. »Geh«, sagte sie, »was willst du?« und schlug die Augen nieder. Als aber die Freundin jetzt von einem Burschen zum Tanze fortgezogen wurde, sagte Hauke lauter, »ich dachte, Elke, ich hätte was Besseres gewonnen.« Noch ein paar Augenblicke suchten ihre Augen auf dem Boden. Dann hob sie sie langsam, und ein Blick mit der stillen Kraft ihres Wesens traf in die seinen, der ihn wie Sommerluft durchströmte. »Tu, wie dir ums Herz ist, Hauke«, sprach sie, »wir sollten uns wohl kennen.« Elke tanzte an diesem Abend nicht mehr, und als beide dann nach Hause gingen, hatten sie sich Hand in Hand gefasst. Aus der Himmelshöhe funkelten die Sterne über der schweigenden Marsch. Ein leichter Ostwind wehte und brachte strenge Kälte. Die beiden aber gingen ohne viel Tücher und Umhang dahin, als sei es plötzlich Frühling geworden. Ende von Teil 2.